Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir heute wieder gemeinsam unterwegs sind. Ich heiße Marc Diening und wir reisen heute gemeinsam nach Bulgarien. Das EU-Land grenzt im Süden an Griechenland, im Norden an Rumänien und Touristen besuchen in der Regel vor allem die Hauptstadt Sofia oder es zieht sie an die Schwarzmeerküste mit dem beliebten Goldstrand oder dem Sonnenstrand. Doch die Küste lassen wir heute aus, denn wir reisen heute in den noch ziemlich unerschlossenen Nordwesten des Landes. Den haben meine ARD-Kollegen Oliver Schosch und Ekaterina Popova für uns besucht. Mit alten Kirchen, einer geschichtsträchtigen Festung, einer Fledermaushöhle mit Steinzeitwandmalereien und sogar einem international renommierten Spitzenkoch. Allerdings, bevor sie da hochgefahren sind, haben Oliver Schosch und Ekaterina Popova ihre Reise in Bulgariens Hauptstadt Sofia begonnen.
Wenn man vom Flughafen Sofia mit der U-Bahn in die Innenstadt fährt, dann kommt man am U-Bahnhof Serdica an. Hier spürt man sofort, wir sind in einer der ältesten Städte Europas. Wobei das, was wir im U-Bahnhof und auf dem Platz vor dem Bahnhof sehen, das ist noch gar nicht mal das Älteste. Es sind Ausgrabungen und Mauerreste aus der Römerzeit, knapp 2000 Jahre alt. In Sofia gab es aber auch Funde aus der Steinzeit, die etwa 8000 Jahre alt sind. Ich bin mit meiner ARD-Kollegin Ekaterina Popova unterwegs. Sie lebt in Sofia und hat unsere Bulgarien-Rundreise geplant. In Sofia hat sie uns eine Stadtführerin organisiert, die gut Deutsch spricht. Manuela Dimitrova hat als Kind in der Schweiz gelebt und in München studiert. Jetzt hat sie in Sofia ihre eigene Reiseagentur. Wir stehen mit ihr auf einem terrassenartigen Vorplatz vor dem U-Bahnhof Serdica, direkt unter der Hauptverkehrsstraße. Der Platz ist eine Art Freilichtmuseum, wo jeder U-Bahn-Besucher einfach durchlaufen kann. Optisch erinnert er ein bisschen an das Forum Romanum, den antiken Marktplatz in Rom. Denn hier gibt es auch antike Mauerreste zu sehen, von der Stadt Serdica. So hieß Sofia zur Römerzeit und so heißt jetzt der U-Bahnhof. Manuela Dimitrova zeigt uns einen Weg zwischen den alten Steinmauern.
Das ist das Cardo Maximus, Hauptstraße von Serdica, die das Nordtor mit dem Südtor verbunden hat. Und sehr viele der Steine, auf denen wir jetzt gerade laufen werden, sind die Originalsteine, die vor 2000 Jahren hier gelegt wurden. Jetzt sind wir offiziell im Stadtzentrum von Serdica.
Serdica war einst eine blühende Römerstadt mit Marktplatz, Tempel, Theater, Bad und Münzhof. Sie lag auf der wichtigen Römerstraße Via Militaris, die Europa mit Kleinasien verband.
Die Überreste, die man vor allem hier sieht, waren Administrativgebäude oder kleine Werkstätten, weil im befestigten Teil der Stadt war das eigentlich kein Wohngebiet. Also die Bevölkerung der Stadt wohnte außerhalb der Befestigungen. Sie konnten dann natürlich mit reinkommen, sollte die Stadt dann von jemandem angegriffen worden sein. Aber ja, ihr Eigentum wurde nicht besonders gut geschützt.
Wir verlassen die Ausgrabungsstätte. Über eine Treppe geht es nach oben ins moderne Sofia. Aber da kommt schon der nächste Platz, an dem es auch wieder historische Mauerreste gibt.
Das Gebäude gegenüber von uns ist die Markthalle von Sofia mit der Uhr da oben. Und im Untergeschoss kann man einige Überreste aus dem römischen Bad vorfinden.
Auf dem Platz gab es über viele Jahrhunderte Bädeanlagen. Neben einer Moschee, der einzigen in Sofia, sieht man Ruinen eines türkischen Bades.
Es wurde im 16. Jahrhundert gebaut, als die Osmanen auf den Balkan kamen und Bulgarien eroberten. An derselben Stelle entstand ein türkisches Badkomplex, von dem nur das hier übrig ist. Nicht viel, aber es war wirklich eine große Anlage.
Und es gibt noch ein weiteres ehemaliges Bad auf dem Platz. Ein bulgarisches, das etwa 100 Jahre alt ist. Ein neoklassizistischer Prachtbau mit gelb-weiß gestreifter Fassade und dunkelroten Kuppeln.
Ja, wir Bulgaren sind auch nicht blöd. Deshalb haben wir auch ein wunderschönes öffentliches Bad hier an der Stelle gebaut, was bis ungefähr Anfang der 1980er als öffentliches Bad auch funktioniert hat.
Die Jahrtausende alte Badetradition auf dem zentralen Platz in Sofia ist mittlerweile zu Ende gegangen. Aber es gibt noch die Thermalquellen, weswegen es all die ganzen Bäder hier gab. Aus 38 Wasserhähnen über 38 steinernen Waschbecken fließt warmes Thermalwasser heraus. Immer wieder kommen Leute und füllen sich Plastikflaschen damit auf. Das Wasser soll eine heilende Wirkung haben.
Wir sind eine seismisch aktive Region. Nur hier im 40 Kilometer Umkreis um Sofia gibt es etwas über 70 Thermalwasserquellen. Ungefähr 60 Grad ist sie heiß. Ein Glas pro Tag wird geraten, nicht mehr, weil das Wasser leicht radioaktiv ist. Und ja, man will ja nicht abends leuchten zu Hause.
Einige hundert Meter weiter gibt es einen krassen Gegensatz zu den historischen Ausgrabungsstätten. Spuren des kommunistischen Sofias. Ein langer, dreieckiger Platz, das sogenannte Machtdreieck des kommunistischen Staates. Prächtige, langgezogene stalinistische Bauten. Heute sitzen hier der Präsident und der Ministerrat. Im früheren Sitz des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei haben die heutigen Parlamentsabgeordneten ihre Büros. Ein paar Blocks weiter flanieren junge Menschen auf der Hauptgeschäftsstraße, dem Vitoscher Boulevard. Sophia, Sophia, Warum heißt Sofia eigentlich Sofia? Die Antwort findet man, wenn man einen knappen Kilometer in Richtung Osten läuft. Es geht leicht bergan. Hier steht eine alte, rote Backsteinkirche.
Hier haben wir die Basilika der Heiligen Sophia, ist die Namensgeberin unserer Stadt. Und wir haben ja vor kurzem das römische Stadtzentrum durch das Osttor verlassen und sind leicht hochgelaufen auf einem Hügel. Wir befinden uns momentan auf dem höchsten Platz in Sofia. Und dieser Hügel war sehr gut sichtbar, wenn man von Osten nach Sofia kam. Und man hat die Kirche, weil sie so wunderschön rot ist, von Weitem sehen können. Und man hat immer gesagt, wir sind an Sofia angekommen. Und so hat langsam praktisch die Stadt den Namen der Kirche aufgenommen.
Das beliebteste Postkartenmotiv Sofias ist auch eine Kirche, allerdings nicht diese, sondern die große nebenan. Die Alexander Nevsky-Kathedrale aus dem frühen 20. Jahrhundert. Es ist die Patriarchalkathedrale der bulgarisch-orthodoxen Kirche. Ein beeindruckendes Riesenbauwerk mit 5 Kirchenschiffen und zahlreichen grünen und goldenen Kuppeln von allen Seiten. Doch von innen wollen wir uns eine andere Kirche mal näher ansehen. Wir fahren raus aus der Stadt. Egal, wo man in Sofia entlangfährt, fast überall erhascht man einen Blick auf das beeindruckende Bergpanorama vor der Stadt. Bulgarien ist sehr bergig. Etwa ein Drittel des Landes besteht aus Gebirge und in Bulgarien gibt es die höchsten Gipfel des gesamten Balkans, knapp 3000 Meter hoch. Wir halten in Bojana, einem Vorort von Sofia, am Fuße des Vitoscha-Gebirges. Die winzige Bojana-Kirche aus braunem Backstein sieht von außen unscheinbar aus, aber im Inneren gibt es einen ganz besonderen Schatz. Mittelalterliche Wandfresken, die eine hohe kunsthistorische Bedeutung haben. Deshalb zählt die Kirche zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die inneren Kirchenwände sind komplett bemalt in 2 Schichten. Die untere Schicht, die an einigen Stellen hervorschaut, wurde im 11. Jahrhundert bemalt, die obere im 13. Jahrhundert. Die neueren Bilder stammen von einem unbekannten Meister und 2 Lehrlingen. Sie zeigen einen für damalige Zeiten völlig neuen Malstil und deshalb sind sie so bedeutend, erzählt Kirchenführerin Stanimira Dojcinova. Sie zeigt auf eine Zeichnung von Zar Konstantin dem Stillen und seiner Frau Irina.
Die Malereien gehören zu den ältesten erhaltenen realistischen Herrscherporträts in Europa. Wie Sie selbst sehen können, sehen die wie Fotografien aus. Das sind quasi lebende Menschen mit ihren spezifischen Gesichtszügen.
Gemalt wurde damals mit sehr kostbaren Naturfarben aus Eisenoxid, Purpur oder dem blauen Stein Lapis Lazuli. Die Farben wurden vermengt mit Eiweiß und Eigelb. Auffällig sind 2 Fresken, die die heilige Katharina und den heiligen Ephrem zeigen. Wenn man an den Zeichnungen vorbeiläuft, hat man das Gefühl, dass sie einen mit ihren Augen verfolgen. Dieser Effekt kommt einem irgendwie bekannt vor.
Das ist eine Technik, die eine außergewöhnliche Kunstfertigkeit erfordert. Die gleiche Technik verwendete Leonardo da Vinci, als er die Mona Lisa malte. Allerdings war das 200 Jahre, nachdem dieses Bild hier entstanden ist.
Und noch eine echte Rarität gibt es in der Bojana-Kirche. Ein Bild, auf dem Jesus als 12-jähriger Junge dargestellt wird.
Jesus wird normalerweise als erwachsener Mann von 33 Jahren dargestellt oder als Baby. Hier sehen wir ein anderes interessantes Bild, Jesus als kleinen Jungen.
Mit diesen Eindrücken verlassen wir die Region Sofia. ARD-Kollegin Ekaterina Popova will mir einen ganz besonderen Teil ihres Landes zeigen, den Nordwesten. Wir fahren über ziemlich holprige Landstraßen mit tiefen Schlaglöchern. Der Nordwesten Bulgariens ist die ärmste Region der gesamten EU mit der größten Abwanderung. Es gibt Prognosen, dass Nordwestbulgarien bis zum Jahr 2050 etwa die Hälfte seiner Bevölkerung verlieren wird. Dabei ist die Region landschaftlich sehr schön. Wir fahren durch das Balkangebirge. Nach 3 Stunden kommen wir im 6000 Einwohnerstädtchen Belogradschik an. Die Stadt bietet ein echtes Naturspektakel. Am Stadtrand gibt es mehrere Berge mit steilen Klippen, dahinter erstreckt sich eine beeindruckende Felsenlandschaft. Auf einem Hügel stehen einige Felsen dicht beieinander, sie sehen aus wie kleine Türme und bilden eine Art steinerne Burg. Eingerahmt ist das Ganze durch eine steinerne Mauer, die allerdings von Menschenhand gebaut wurde. Vor dem Eingangstor zur Felsenfestung Belogradschik gibt es einen Parkplatz und Kioske mit Souveniren. Touristenführerin Albena Drakchieva erzählt, dass die Festung viele Jahrhunderte lang zur Verteidigung genutzt wurde.
Deep under the ground you have 2-3 times more than Pompeii.
Tief unter der Erde haben sie 2 bis 3 Mal mehr als in Pompeji authentisch erhaltene römische Herrschergebäude. Da müsste man eine Menge Geld zusammenlegen, um das alles auszugraben. Nach den Römern nutzten später auch die Osmanen diese Festung. Und die letzte Nutzung gab es im 19. Jahrhundert im Bulgarisch-Serbischen Krieg. Einmal bin ich hier mit einer Gruppe finnischer Touristen hochgelaufen und die sangen oben dann plötzlich ein Lied. Sie sagten, dass einige ihrer Vorfahren hier ihre Leben geopfert hätten im russisch-osmanischen Krieg für unsere Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich.
An diesem warmen Frühlingstag sind etwa 30 bis 40 Touristen auf der Festung unterwegs. Die Felsenfestung Belogradschik ist außerhalb Bulgariens noch relativ unbekannt. Auf dem Parkplatz vor dem Eingangstor steht das Ehepaar Coppola aus Australien vor einem Reisebus. Sie erzählen, dass sie gerade alle Treppen hochgestiegen sind bis zu den Spitzen der Felsen.
Es ist schön, das zu sehen, aber es ist ein sehr hoher Anstieg. Es war sehr anstrengend. Wenn du es nicht wirklich willst, dann probier es lieber nicht.
Er ist 80. Wenn er das schafft, dann schaffen das die meisten Leute. Der Ausblick oben ist großartig.
Die beiden Australier erzählen, dass ihre Reisegruppe einen Budapest-Bukarest-Trip macht und die Donau entlang schippert. Mit dem Bus fahren sie gleich wieder zurück an die Donau und dann geht's wieder aufs Schiff. Und da liegt das Problem. Nur sehr wenige Touristen bleiben in Belogradschik. In der Stadt, im Rathaus, treffen wir Bürgermeister Boris Nikolov und den für Tourismus zuständigen Vizebürgermeister Rosen Mladenov. Sie erzählen uns, dass ihre Stadt ein großes Tourismuspotenzial hätte, aber da ziemlich unterentwickelt sei. In Belogradschik gibt es gerade mal 500 Gästebetten. Doch das ist nicht das einzige Problem, sagt Mladenov.
Natürlich brauchen wir mehr Werbung, damit die Welt mitbekommt, was für Naturschönheiten wir hier haben. Der bulgarische Staat muss damit anfangen, Werbung für den bulgarischen Tourismus zu machen. Und der Staat muss Infrastruktur bauen. Wir haben derzeit keine normale Straße nach Belogradschik.
Bürgermeister Nikolov kritisiert, dass im zentralistischen Bulgarien die Regionen vernachlässigt würden. Das Tourismuspotenzial in Belogradschik interessiere die Regierung in Sofia nicht.
Wir bekommen viele Mittel von der Europäischen Union, aber nur der kleinste Teil ist für den Tourismus vorgesehen. Wir als Gemeinde haben die finanziellen Mittel dafür nicht. Wir können nur mit Mühe unsere Pflichtaufgaben erfüllen, im sozialen Bereich, in den Bereichen Sport und Infrastruktur. Wir wissen aber, wie gut sich der Tourismus in den letzten 30 Jahren in unseren Nachbarländern entwickelt hat, in der Türkei, in Griechenland. Dort hat der Staat diese Ergebnisse mit einer klaren und effektiven Tourismuspolitik erzielt. Leider haben wir hier so etwas nicht.
Doch immerhin gibt es im August in Belogradschik ein echtes Highlight, das dafür sorgt, dass die Herbergen in der gesamten Region ausgebucht sind. Die Musiker der Oper in Sofia treten 2 Wochen lang auf der Felsenfestung auf. Ein Opernfestival vor einer beeindruckenden Kulisse. Eine große Bühne direkt an der steinernen Wand vor den schroffen Felsentürmen. Verdis Nabucco, Medea, Madame Butterfly, Don Quixote und Carmina Burana. Unsere nächste Station liegt 20 Kilometer nordwestlich von Belogradschik. Hier geht es auf einer Treppe nach unten, tief unter die Erde, in die Magura-Höhle. Es ist Bulgariens größte begehbare Höhle, rund 2,5 Kilometer lang. Sie wurde vor rund 15 Millionen Jahren gebildet durch Hochwasser, das die Felsen ausgehöhlt hat. Wir stehen am Ende der Treppe in einer riesigen unterirdischen Halle. Die weißen Kalkwände sind etwa 20 Meter hoch. Unser Höhlenguide Wenceslav Dimitrov zeigt uns auf dem Boden einen Kreis aus Steinen. Eine Feuerstelle aus der Steinzeit. Hier wurde vermutlich Ton gebrannt.
Die ersten Menschen haben die Magura-Höhle vor 12.000 Jahren bewohnt. Das hier war das Höhlendorf. Hier gab es damals Häuser aus Holz. Sie bestanden aus einem Netz aus Holzstangen, das mit Lehm verputzt war. Die Menschen haben hier in der Höhle hauptsächlich im Winter gelebt. Denn hier war es wärmer als draußen, weil die Temperatur konstant bleibt.
Einer von unserer Gruppe hat kurz den Besucherpfad verlassen und ist einen Schritt auf die Feuerstelle zugegangen. Sofort gibt es eine Ermahnung von Wenceslav Dimitrov, denn das ist eine ziemlich gefährliche Aktion.
Hey, господине, да ви кажа нещо, по принцип е забранено. Ако не знаеш къде е да стъпиш, пропастта е 25 метра. Ти си на втория етаж на пещерата.
Hier sind wir eigentlich im zweiten Stock der Höhle. Deswegen hat ihn ermahnt, dass nicht dort drauf treten darf, denn man weiß nicht, wo man runterstürzen kann. Die Tiefe ist 25 Meter.
Lieber auf dem Weg bleiben, meint meine bulgarische ARD-Kollegin Ekaterina Popova. In der Höhle sind überall riesige Tropfsteine, Stalaktiten an der Decke und Stalagmiten am Boden. Unser Höhlenführer schlägt gegen einen schmalen Felsen, der von innen hohl ist, und erzeugt dabei einen interessanten Sound. Und dann laufen wir in einen Teil der Höhle, der für Besucher gesperrt ist, den wir aber ausnahmsweise besichtigen dürfen. Eine Fledermaus fliegt uns entgegen. An der Decke hängen Dutzende von ihnen und fiepen.
Wir haben hier 8 Arten von Fledermäusen und insgesamt ungefähr 20.000 Tiere, Fledermäuse.
Eine Fledermaus hängt so tief an der Wand, dass man sie leicht berühren könnte. Doch das wäre gefährlich, denn sie hat scharfe Zähne. Es riecht leicht säuerlich und wir laufen auf einer braunen, harten Masse, die an Lehm erinnert. Fledermauskot.
Also wir laufen jetzt gerade auf festgetretener Fledermauskacke.
Und dann sind wir auch schon am Ziel. Wir sehen Wände mit Höhlenmalereien aus der Steinzeit, gemalt mit Fledermauskot. Sie dürften rund 12.000 Jahre alt sein. Doch wie konnte der Fledermauskot so lange an der Wand kleben bleiben?
Es ist sehr trocken.
Der Fels ist sehr trocken. Ja.
Тука, ако има влажност, приказваме максимум 2-3% влажност.
Die Luftfeuchtigkeit ist maximal 2-3%.
Es sind sehr einfache Zeichnungen. Sie zeigen unter anderem Männer, die mit Jagdwerkzeugen auf Tiere zugehen, auf Rehe und Truthähne. Eine Reihe weiter oben sind Männer an die Wand gemalt, die mit erigierten Penissen auf Frauen zugehen. Steinzeit eben. Die Fahrt in das Dorf Stakhevtsi hat 45 Minuten gedauert. Das Dorf sieht aus wie aus einem Märchenfilm. Es liegt in einem engen Tal zwischen saftig grünen Hügeln. Die vielen halb verfallenen, verwunschenen kleinen Häuser erinnern an Hexenhäuser. In der Mitte des Dorfes ein kleiner Bach. Der Ort hatte mal über 2600 Einwohner und jetzt hat er nur noch 100. Er wirkt wie ausgestorben. Nur an der größten Dorfstraße hört man ein Lachen aus einer kleinen Bierhalle. Die Männer, die sich hier betrinken, sind alle im Rentenalter. Draußen auf einer Bank sitzt der 80-jährige Tonko. Als wir ihn nach dem Leben im Dorf fragen, seufzt er und lacht gequält.
Es gibt kaum noch junge Leute. Alle hier sind Rentner zwischen 70 und 80 Jahren. Ein Stück weiter unten gab es eine Fabrik, die Telefone hergestellt hat. Jetzt hat die zugemacht. Hier gibt's keine Arbeit. Was haben die jungen Leute hier noch zu suchen? Wir sind hier abgelegen. Nordwestbulgarien ist Provinz.
Wir sind in der Gegend mit dem größten Bevölkerungsschwund in der EU. Im Nordwesten Bulgariens ist in den letzten Jahren etwa ein Viertel der Bevölkerung abgewandert. Ein junger 36-jähriger Bulgare wohnt im Dorf. Der Spitzenkoch Philipp Sachariev, bekannt aus Social Media und Fernsehreportagen. 18 Jahre lang ist er rund um den Globus gezogen, um sein Handwerk zu lernen. Dann war er Küchenchef im nördlichsten Restaurant der Welt, einem Sterne-Restaurant auf der norwegischen Insel Spitzbergen. Im Dezember 2021 eröffnete er hier in Stakhevtsi dann sein eigenes Gourmet-Restaurant Ona Fine Dining. Weil Philipp Sachariev gerade einige Wochen lang im Ausland ist, erreichen wir ihn über das Internet, über WhatsApp. Er erzählt uns, warum er ausgerechnet nach Stakhevtsi gekommen ist.
It was a spontaneous decision.
Es war eine spontane Entscheidung. Ich hatte einen langen Urlaub, nachdem ich einen Burnout hatte. Mein Job als Küchenchef in einem Spitzenrestaurant auf Spitzbergen war extrem stressig. Und so war ich 6 Monate auf den Philippinen und in China. Und da war jemand hier in Stakhevtsi und hat mir Bilder von einem Grundstück gezeigt. Und da kam mir der Gedanke, ich will es haben und hier ein tolles Restaurant eröffnen. Meine Heimatstadt Vidin ist nicht weit von hier, aber ich hätte nie gedacht, dass ich in ein Dorf gehen werde.
Das Restaurant läuft gut, erzählt Philipp Sachariev. Allerdings ist das Konzept sehr speziell. Im Restaurant gibt es nur 12 Plätze. Reservieren muss man Monate im Voraus und die 9-Gänge-Menüs sind für den Durchschnittsbulgaren viel zu teuer. Es kommen zumeist junge, wohlhabende Leute aus größeren Städten und aus dem Ausland. Für die Dorfbewohner ist das eine völlig fremde Welt. Und irgendwie ist der Spitzenkoch mit vielen Dorfbewohnern auch noch nicht so wirklich warm geworden.
Als ich das Projekt hier gestartet habe, habe ich all meine Ersparnisse zusammengekratzt und Schulden aufgenommen. Damals habe ich an eine Perspektive für diese Region geglaubt. Doch mittlerweile sehe ich das anders. Die alten Menschen hier regen sich gerne auf, dass die jungen Leute weggezogen sind. Aber wenn dann mal junge Leute hier sind, in meinem Restaurant, also junge, erfolgreiche Leute von überall her, dann werden sie von den Dorfbewohnern böse angeguckt, nach dem Motto, was wollen die denn hier? Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute hier wollen nicht über den Tellerrand hinausschauen. Ich habe das Gefühl, die wollen überhaupt keine Veränderung.
Ganz so trostlos kommt es uns dann doch nicht vor. Zu uns sind die Leute freundlich. Wir verlassen den wunderschönen, grünen, aber auch abgelegenen und strukturschwachen Nordwesten Bulgariens. Für diejenigen, die Natur und Berge mögen und es genießen, auch mal abseits der Touristenströme etwas zu erkunden, ist der Nordwesten Bulgariens eine empfehlenswerte Reisedestination.
Das Restaurant Ona bietet seine 12 Plätze übrigens an einem großen Tisch an. Und das ist Teil des Erlebnisses. Und da das Restaurant eben in einem sehr abgelegenen Dorf liegt, ist die Reservierung in der Regel fest mit einer Übernachtung in den hauseigenen renovierten Gästehäusern verbunden. Wir haben es eben schon gehört, ist nicht ganz billig. Grundsätzlich aber ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für Urlaub in Bulgarien mit das Beste in der gesamten EU. Ja, und das war's von uns für heute. Schön, dass wir gemeinsam unterwegs waren. Und ja, wir sind auch an Ostern unterwegs, also Karfreitag und Ostersonntag. Ich heiße Marc Diening und freue mich drauf.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.